Reo ist nicht nur ein technisches Buch mit 7 Siegeln, sondern ein umfassendes System, mit dem du bei Google sichtbar wirst. Wenn du wissen willst, worauf es ankommt bei einer guten Google- und KI-freundlichen Website, gibt dir Maike Burg von Satzgestalt heute tiefe Einblicke. Vor allem zeigt sie auch, dass SEO menschlich und authentisch sein kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach, Großes Wagen, wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft: Du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Es ist schon bemerkenswert. Irgendwie treffe ich immer wieder auf Menschen, die genau wie ich gerne in der Welt unterwegs sind. Auf der Über-mich-Seite lese ich: Ich will keinen Vorgesetzten fragen müssen, an welchem Tag ich in ein Flugzeug nach Bangkok steigen darf. Und dann: Wie viel Startkapital brauche ich, um mein Leben nach meinen Wünschen zu gestalten? 7.000 Euro, hat mein Kopf geantwortet. Falls ich ohne einen Auftrag in Australien strande, zurück nach Deutschland fliegen muss und dann 3 Monate Miete in München, bis ich wieder einen Job finde. Das waren die Gedanken von Maike Burg beim Übergang von der Festanstellung zur Freiheit. Maike ist SEO-Expertin und liebt es, hinter den Vorhang zu blicken. Besonders sympathisch: Es gibt bei ihr keine Versprechungen, im nächsten Monat 10.000 Euro Umsatz zu machen. Sie liebt es menschlich und authentisch und es geht ihr um nachhaltiges Marketing. Kleine Wortspielerei am Rande: Sie klettert nicht nur gerne steile Wände hoch, sondern mit ihr klettern auch die Rankings. Ich freue mich auf ein sicher sehr anregendes Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Maike.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Du hast im September eine Podcast-Folge herausgebracht mit dem Titel 2 Jahre ohne Instagram. Ich vermute mal, die Entscheidung, Instagram zu verlassen, hat wahrscheinlich auch was zu tun mit deinem Fokus auf SEO. Was hat dich denn jetzt dazu veranlasst, wirklich Social Media den Rücken zu kehren, obwohl das ja auch oft als so ein Must-Have im Marketing gepriesen wird?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Zunächst mal waren das tatsächlich so ein bisschen auch persönliche Beweggründe, aber auch, was du gerade gesagt hast, auch wegen SEO, weil man sich ja als Selbstständige immer irgendwie einteilen muss und gucken muss, wie gehe ich mit meinen Marketingressourcen oder auch insgesamt mit meinen Ressourcen um. Und ich muss schon sagen, also ich möchte nicht so vom digitalen Zeitalter die ganze Zeit getrieben sein. Und wenn ich auf allen Plattformen unterwegs bin, dann fühle ich mich aber so. Und einerseits habe ich zum Beispiel auf Instagram dieses Visuelle sehr, sehr geschätzt und andererseits war das aber auch ein großer Stresspunkt eigentlich in meinem Leben. Also beispielsweise habe ich dann morgens erstmal überlegt, was ist so die erste Story, die ich machen kann, damit ich auf diesem Kanal passiere morgens oder den ganzen Tag. Und ich gehe zum Beispiel auch ganz gerne mal raus in die Natur zum Spazieren. Ich wohne an einem Fluss und da kann man schön laufen gehen, spazieren gehen. Und jetzt gehe ich halt eben auch ohne mein Smartphone mitzunehmen. Und wenn man dann aber immer in Stories denkt und in Storytelling auch denkt, dann muss man eigentlich so ein Gerät immer bei sich haben. Und mein Leben privat funktioniert schon sehr, sehr stark auch mit Offline-Zeiten. Ich bin auch dann mal 4-5 Stunden offline und bei uns zu Hause liegt dann das Smartphone in der Schublade und wir spielen einfach 4 Stunden Brettspiele. Und das diese, ich glaube, diese Vermischung mit dem Privaten und dem Beruflichen war für mich dann ein großer Schmerzpunkt sozusagen, während ich eben bei Suchmaschinenoptimierung, dann kann ich mich einfach an meine Blogartikel dran setzen zu Zeiten, zu denen ich irgendwie Lust darauf habe und habe natürlich auch längerfristig Ergebnisse, aber das sind dann nochmal ganz, ganz andere Fragen. Ich glaube, das ist vielleicht so eine gute Vogelperspektive auf die Gründe.
Ja, als ich das gelesen habe oder mich jetzt hier vorbereitet habe, habe ich nochmal überlegt. Ich habe ja auch vor inzwischen, ja auch über 2 Jahren irgendwann mal Tschüss Instagram gesagt und das waren exakt dieselben Gründe. Also zum einen war mir das zu hektisch, zu schnell, zu flüchtig. Und dieses, den Aspekt, den finde ich nochmal richtig gut zu überlegen, auch was an Marketing möchte ich eigentlich machen, was auch zu meinem Leben passt. Das lohnt, finde ich, auch nochmal richtig so als Denkrichtung bei der Entscheidung, wie will ich eigentlich sichtbar und bekannt werden? Und ich erinnere mich an eine ganz vergleichbare Situation. Ich war auf Lanzarote mal irgendwann und dann habe ich mir vorher überlegt, okay, du nimmst jetzt hier deinen Selfie-Stick mit und dann nimmst am besten auch noch das transportable irgendwie Clip-Mikro mit, damit du auch bei dem Winter draußen anständig rüberkommst. Und dann machte ich einen schönen Spaziergang und fing auch an, irgendwas aufzunehmen und nachher habe ich gedacht, boah, das ist kein Urlaub mehr, wenn ich jetzt hier nur immer dran denke, wie kannst du das verarbeiten für eine Story oder für einen Post? Mhm.
Ja.
Jetzt hast du ja dich auf SEO fokussiert und für so in meiner Vorstellung ist das ja sehr viel strategischer und zielgerichteter, zielgenauer auch in dem, was man machen kann, wenn man das jetzt auch mit so einem Social Media Kanal wie Instagram vergleicht. Viele hier der Zuhörerinnen, die sind ja auch so am Anfang der Selbstständigkeit und wenn ich so in die Gespräche komme, dann kriege ich immer auch mit, okay, irgendwas mit SEO muss ich wahrscheinlich machen, aber so richtig genau wissen die meisten auch eigentlich gar nicht, was ist damit verbunden, was ist eigentlich wirklich hier diese Search Engine Optimization. Kannst du mal ein bisschen erklären, das ist wahrscheinlich jetzt eine riesengroße Frage, aber um erstmal so einzutauchen, wie kannst du es kurz erklären und wozu braucht man das?
Also ich glaube, das kommt auch voll drauf an, für welche Zielgruppe man das jetzt erklärt. Man könnte natürlich einen technischen Take nehmen und technische Aspekte erklären. Aber ich glaube, was viele nicht auf dem Schirm haben, für die SEO eigentlich ein guter Marketingkanal sein könnte, ist, dass im Endeffekt Suchmaschinenoptimierung uns immer dazu zwingt, uns mit unserer Zielgruppe auseinanderzusetzen. Und damit, was im Internet gesucht wird, also Stichwort Keyword-Recherche. Und im Endeffekt ist das Resultat, wenn man eine bestehende Seite hat und dann SEO umsetzt, immer, dass die Website nutzerfreundlicher wird. Es gibt eine bessere Nutzerführung. Die Menüpunkte werden zum Beispiel klarer. Die Website-Texte werden empathischer und mehr auf die Zielgruppen ausgerichtet. Es geht natürlich auch ein Stück weit, also Suchmaschinenoptimierung ist eine Disziplin, die sich auch sehr nah an anderen Disziplinen bewegt, wie zum Beispiel an Copywriting. Also es geht darum, welche Handlung soll eigentlich auf der Seite ausgeführt werden? Was wäre der Idealzustand? Und das sind auch unternehmerische Fragen und auch, wie kommt man von A nach B? Wie soll das überhaupt ablaufen, wenn ich ein Angebot habe? Soll jemand dann direkt ein Erstgespräch bei mir buchen oder muss die Person erst einen Fragebogen ausfüllen oder mache ich das über Webinare? Das heißt, man muss sich eigentlich auch über viele unternehmerische Themen Gedanken machen, damit man so Seiten bauen und miteinander verlinken kann. Von daher ist SEO eigentlich, also manche kommen zu mir, zum Glück nicht mehr so viele, die sagen, ich habe jetzt hier eine fertige Website, können wir jetzt SEO machen? Und das ist ja wie wenn man so einen Baum hat wachsen lassen und dann versucht man von außen noch so Äste anzupinnen. Aber SEO ist was von der Wurzel aus wächst, ja, und mitbestimmt, wie die Seite aussieht, wie sie gestaltet ist, wie sie aufeinander aufbaut und was da steht.
Das ist, da hängt ja auch so dran, dieses zu früh eigentlich schon Website bauen. Das ist ein Thema, was mir auch häufig begegnet. Auch manchmal, bevor die Positionierung wirklich klar ist, gehen viele schon an den Website-Bau, weil sie auch völlig motiviert sind und denken so, ich will jetzt starten. Aber da ist die Bremse wirklich auch erstmal wichtig. Ich fand gerade interessant den Aspekt, den du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich den Perspektivwechsel. Das erlebe ich auch ganz oft, dass eher so die Perspektive von innen heraus ist, was will ich denn eigentlich sagen und was war mir immer schon mal wichtig. Ich arbeite ja mit Coaches und hier hören auch überwiegend Coaches zu und die sind auch sehr an wirklich wertvollen Inhalten interessiert, die sie in die Welt bringen möchten. Und dann kommt das große Aber was wollen denn die Menschen lesen? Und da hast du ja gerade angesetzt.
Ja, und das ist jetzt noch wichtiger in Zeiten von KI, weil ich sehe ganz, ganz häufig, also ich bin auch in so KI-Gruppen, Weiterbildung und so drin. Und da lernt man, wie man möglichst zeiteffektiv mit diesen Systemen umgeht. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr große Vorteile. Ein großes Aber ist, dass ich dann so Postings sehe wie, ich habe jetzt in 2 Tagen meine Website mit KI designt und getextet. Hier ist die Seite und dann ist da der Link und ich klicke dann da drauf und nur weil ich aus meiner Fachbrille da drauf gucke, bleibe ich auf der Seite. Ansonsten wäre ich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden da nicht mehr drauf, weil das Ding ist, es wird uns gerade so suggeriert, dass wir mit dem Senden quasi die Arbeit abgeschlossen haben. Also wir erstellen was und senden das raus in die Welt. Aber was ist mit dem Empfangen? Darüber müssen wir wirklich viel sprechen jetzt. Und da habe ich auch also das Gefühl, dass ich noch viel, viel mehr Grundlagenarbeit auch in meinem Podcast und auf meiner Website und ja überhaupt so in meinem Marketing machen muss. Weil die Frage ist ja nicht, bin ich jetzt erfolgreich, weil ich einen Text fertiggestellt habe, weil ich eine Website fertiggestellt habe, sondern der Erfolg ist ja, wie wird das angenommen, wie wird darauf reagiert? Und die Chancen, Menschen auf die Website zu bekommen, sinken ja durch KI jetzt auch noch. Das heißt, diese Basics, die müssen wirklich von A bis Z stimmen. Es wird immer wichtiger.
Du sprichst da ja ein Riesenthema von Kommunikation an, Senden und Empfangen. Und das ist ja das Zentrale. Wenn ich auch eine Webseite schreibe, habe ich zwar zunächst mal vielleicht das Gefühl, ich rede hier nur mit meinem Bildschirm und ich tippe irgendwas in die Tastatur. Aber im Prinzip ist es ein Dialog. Es ist mindestens mal ein vorgestellter oder gedachter Dialog, wo mir vielleicht auch sogar jemand Fragen stellt, auf die ich dann antworte.
Richtig, ja. Ja, genau. Und es ist ja, also die Website macht ja im Idealfall diese Vorarbeit für uns vorm Erstgespräch. Also da wird schon mal abgeklopft, passt das tendenziell? Kann mir die Person helfen? Ist mir die Person sympathisch? Und das kann uns ja im Zweifel auch viel Arbeit abnehmen. Aber ja, dafür müssen eben die Website-Texte von der Startseite über mich-Seite, Angebot und so weiter müssen einfach für die Zielgruppe, und da machst du ja auch die Vorarbeit, die Positionierungsarbeit. Das ist was übrigens bei mir in der Suchmaschinenoptimierung mit Kundinnen als Nebeneffekt manchmal passiert, dass dann so die Positionierung geschärft wird, obwohl ich da ja gar keine Expertin dafür bin und auch gar nicht zielgerichtet Fragen dazu stelle. Und trotzdem passiert das im Prozess manchmal noch, während das ja bei deiner Arbeit halt schon im Voraus passiert, was ja noch viel besser ist.
Passt das auch in diesen Zusammenhang, wenn du sagst, dass für dich SEO auch menschlich und authentisch ist? Das ist ja, also wenn so meine ersten Begegnungen mit SEO waren eher technischer Natur. So Keyword-Recherche, Titel formulieren, Meta-Description. Also ich habe eine WordPress-Webseite und kann da auch ins Backend gehen und das schon auch bedienen, macht das auch alles. Aber dann diese Teile schon etwas technisch. Und jetzt sagst du, das ist aber eigentlich was Menschliches und was ganz Authentisches. Wie meinst du das?
Ja, ist ganz spannend. Also ich möchte mir gar nicht anmaßen, zu sagen, was authentisch ist und was nicht. Ich glaube, es ist auch ein Begriff, der schon ziemlich durch die Weltgeschichte geritten wurde. Aber dieser menschliche Aspekt, also eigentlich die Punkte, die du gerade genannt hast, ne, Keywords, das ist eigentlich durch und durch menschlich, weil Keywords sind ja die Dinge, die die Menschen bei Google eingeben. Das heißt, die nutzen sie wie so eine Brücke zwischen, ich habe eine Frage, ich habe ein akutes Problem oder ich kenne schon die Lösung und ich suche danach. Und ich nutze jetzt Google quasi als Übermittler, als Brücke zu dem Content, den ich dann als Antwort brauche. Und deswegen ist das, was im Internet gesucht wird, das geht ja immer vom Menschen aus und auch Titel und Metabeschreibungen, also diese kleinen Vorschautexte, die man in Google sieht, die bewirken ja, dass Menschen sich angesprochen fühlen oder eben auch nicht und dann da draufklicken. Von daher hat Google zum Beispiel auch Keywords als Rankingfaktor im Titel entfernt, weil dann Leute angefangen haben, einfach ganz viele Keywords in ihre Titel reinzuschreiben, was halt nicht so aussagekräftig ist. Also wenn es da einmal steht, super aussagekräftig, dann weiß ich, das habe ich gegoogelt und da steht es ja auch. Aber danach muss dann ja noch irgendwie ein Mehrwert kommen. Also welchen Nutzen hat das jetzt hier drauf zu klicken? Und das ist per se schon menschlich. Und selbst wenn man jetzt so die technischen Aspekte anguckt, wie schnelle Ladezeiten, auch da geht es eigentlich um die Menschen, weil die wollen ja nicht, wenn sie in der U-Bahn stehen und mit ihrem Smartphone zum Beispiel mit schlechterem Internet Websites aufrufen, dann möchten die halt, dass es trotzdem einigermaßen schnell geht und dass die Seite nicht ewig lange lädt. Deswegen sind selbst diese technischen Entscheidungen von Google oder dass die mobile Seite dann stärker gewichtet wird als die Desktop-Variante, ist immer zurückzuführen auf Nutzerverhalten. Was nicht bedeutet, dass Google per se nur Menschlichkeit im Blick hat. Das ist natürlich ein Riesenkonzern, der mit unseren Daten arbeitet. Das will ich einfach noch dazu erwähnen, dass man jetzt nicht denkt, Google hat jetzt noch irgendwie unser Allerbestes im Blick, sondern Google nutzt eigentlich diese menschlichen Aspekte und da Antworten zu finden und das zu bedienen, was der Mensch sucht, um selber eben Geld zu verdienen. Und wenn man sich das, glaube ich, klar macht, dann versteht man auch, warum diese menschlichen Aspekte in der Suchmaschinenoptimierung so wichtig sind. Und vielleicht noch abschließend zu dieser Frage: Im Endeffekt ist ja dann die Suchmaschinenoptimierung auch wieder für uns nur ein Weg, damit dann Menschen auf unserer Seite aufmerksam werden, dass sie uns kennenlernen und dass sie dann in Resonanz gehen mit wer wir sind und was wir anbieten. Und das ist ja auch wieder zutiefst menschlich, ne? Dieser Vertrauensaufbau und dieses macht jetzt Klick zwischen uns beiden und deswegen treten wir mal in Verbindung miteinander und arbeiten gegebenenfalls zusammen. Mhm.
Du hast eben gesagt, wenn man bei Google dieses Erscheinen der Webseite sieht mit dem Titel und der Beschreibung, die da drunter ist, dann ist ja auch wichtig, dass dann da steht, welchen Nutzen hat das? Das ist ja auch nochmal wieder ein Element von diesem Perspektivwechsel. Das heißt, ich muss als Anbieterin ja auch überlegen, was hat jemand davon, dass er überhaupt mit mir in Kontakt tritt, auf meinen Blog klickt, auf was weiß ich, aufmerksam wird auf das, was ich anbiete. Was machst du da für Erfahrungen? Wie schwer oder leicht ist das, das in den Blick zu nehmen und das auch so zu beschreiben?
Das kann schon ein Prozess sein. Also es kommt immer drauf an. Jeder ist da auch ein bisschen unterschiedlich aufgestellt oder hat schon Erfahrungen oder eben auch nicht. Aber du sagst ja immer Perspektivwechsel und genau das ist es, ne? Es lohnt sich eben anzuschauen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt kommunizieren, komm in meinen SEO-Kurs, dann hast du so ein Niveau nachher nach dem Kurs wie ein SEO-Profi. Ja, okay. Aber wollen die Leute SEO-Profis werden? Nee, wollen die gar nicht. Die wollen einfach SEO als Marketingkanal nebenher nutzen. Also muss ich ganz andere Aspekte aufführen und sagen, komm in meinen Kurs und dann bist du dir sicher in der Umsetzung und fragst dich nicht ständig, mache ich das jetzt falsch, mache ich das jetzt richtig, wie geht es, was ist die richtige Reihenfolge, sondern du hast Handlungshoheit, ne? Ist ja viel, viel spannender. Das heißt, auch, also das machen wir jetzt bei Angeboten, bei Online-Kursen, bei Podcast-Folgen und das machen wir natürlich auch bei unseren Blogartikeln und da dann den Meta-Beschreibungen, dass wir uns da eben reinversetzen in die Ziele, die die Person hat, die das Thema eben sucht. Mhm. Ja, und da müssen wir, glaube ich, alle immer mal wieder von unserer eigenen Denkweise wegkommen. Das passiert mir auch immer wieder, dass ich dann Argumente nenne, weil die ja aus meinem Kopf kommen, weil ich denke, das ist ja jetzt sinnvoll aus der Expertenperspektive. Und dann muss man aber einfach im Dialog sein mit Menschen, die das Angebot schon mal gekauft haben und nachfragen, warum hast du das gekauft und was hat dich daran gereizt? Und da habe ich ganz am Anfang auch Feedback bekommen von Teilnehmerinnen, von meinen Angeboten, die gesagt haben, du, der Inhalt von deinem Angebot, der war für mich ganz anders als das, was du da auf der Angebotsseite drüber schreibst. Ne? Da ist eine große Diskrepanz und ich nehme es so und so wahr. Und dann da zuzuhören und diese O-Töne einzufangen, darum geht's. Aber da sind wir jetzt eigentlich auch schon fast wieder beim Thema Copywriting. Man sieht halt, wie diese Themen so ineinander greifen.
Und mir fällt an der Stelle auch noch ein anderer Bezug ein. Du beschreibst etwas, oder du beschreibst gerade, glaube ich, eine Kompetenz, die ganz, ganz wichtig ist für Menschen, die sich auch auf den Weg in die Selbstständigkeit machen und diese ganzen Fragen in ihrem Kopf bewegen, nämlich wirklich dieses in Distanz zu sich selber gehen und reflektieren, was tue ich hier eigentlich, was soll das Ganze, was ist Ziel und Zweck? Also das ist ja ganz oft bei oder auf dem Weg zu bestimmten Entscheidungen, dass ich da erstmal in Distanz gehe und überlege so, was soll das eigentlich, wozu mache ich das? Und jetzt nicht nur einfach aus gutem Bauchgefühl.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das zieht sich komplett durch. Da ist mir gerade auch noch ganz klassisch eingefallen, das Menü. Also viele haben eine Menüstruktur, wo sie so Begriffe verwenden, die für sie intern irgendwie Sinn machen oder die in Teams dann verwendet werden. Und für die Nutzer und Nutzerinnen ist es aber gar nicht klar, was da jetzt ist. Und deswegen sind es manchmal auch einfach die banalen Informationen. Wenn du Jobs ausschreibst, nenn es einfach Jobs. Wenn du einen Blog hast, nenn ihn einfach Blog. Wenn du ein Angebot hast, nenn es Angebot oder Leistung. Aber nicht irgendwie so gekünstelte, kreative Begriffe. Und ja, da dieses Rauszoomen, ich nenne es immer die Vogelperspektive. Du sagst ja jetzt gerade gerne Perspektivwechsel.
Das ist ja auch, es gibt ja den Spruch hier auch im Marketing, Klarheit vor Kreativität. Und an der Stelle greift das ja nochmal mehr. Und auch, das habe ich auch gerade selber bei meinen Weiterbildungen und Orientierungen so in KI-Richtung gemerkt oder gelernt, dass auch die KI das natürlich lieber hat, wenn da steht Blog, wenn es auch ein Blog ist, als wenn dann irgendein Fantasiename da steht, wo die KI auch erstmal nichts mit anfangen kann. Also es ist nicht nur für Nutzerinnen nützlich, sondern auch für das Wahrgenommenwerden durch die KI.
Ja.
Lass uns doch mal ganz konkret werden. Wenn jetzt jemand zuhört hier, und da haben wir ja viele davon, die jetzt vielleicht ihre Positionierung soweit auch gefunden haben und dann allmählich dahin gehen, dass auch vielleicht sogar den nächsten Schritt, ja, die Webseite planen, die Webseite angehen. Wie kann man denn da oder worauf kann man sich da am besten fokussieren, wenn man da so SEO-mäßig gesprochen bei Null anfängt?
Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Ausgangssituation an. Grundsätzlich würde ich immer sagen, also bevor ich jetzt anfange, irgendwie zuhaufe Menschen auf meine Website bringen zu wollen, muss ich erstmal diese Basics, die wir schon angesprochen haben, klar haben. Da würde ich mit der Startseite beginnen, weil das ist einfach die Seite, die am häufigsten aufgerufen wird. Also selbst wenn Menschen irgendwie über einen anderen Link, über eine Empfehlung oder auch über Google auf einem Blog landen oder auf einer anderen Seite landen, dann gehen die oft auf die Startseite und auch häufig auf die Über-mich-Seite. Also das sind zwei sehr, sehr wichtige Seiten, die ich auf jeden Fall fokussieren oder ja priorisieren würde in dem ganzen Prozess. Und das sind nicht immer Seiten, die jetzt rein aus Ranking-Perspektive super wichtig sind, aber eben aus Perspektive der Kundengewinnung. Und deswegen, bevor ich jetzt sage, ich möchte tausende von Klicks generieren, ja, was sowieso jetzt mit KI sich ein bisschen verändert, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau davor würde ich eben gucken, dass ich diese Basics klar habe und eben sowas wie die Menüpunkte, die Navigation. Also man sagt ja, man sollte maximal 2 Klicks benötigen, um auf einer Seite zu landen. Ansonsten ist es zu verschachtelt und zu kompliziert.
Wenn ich jetzt als Coach für Mütter, die den Wiedereinstieg in den Beruf nach der Elternzeit suchen und wenn ich dafür mich spezialisiere, mich in diese Richtung ausrichte, dann kann ich natürlich hingehen und kann meine Startseite Coaching für Mütter nennen oder ich kann sie einfach nur Coaching nennen. Die Frage habe ich mir selber am Anfang oft gestellt und bin jetzt mal gespannt, was du da so zu sagst. Mit welchen Seiten von meiner Webseite habe ich denn eigentlich überhaupt gute Chancen zu ranken?
Also das sind eigentlich 2 Aspekte drin. Das eine war ja ein bisschen die Frage, wie spezifisch soll und darf es sein. Und jetzt gerade auch in KI-Zeiten ist spezifischer eher empfohlen, auch früher schon in der klassischen Suchmaschinenoptimierung, aber jetzt noch mal mehr. Und die andere Frage ist, welches Keyword passt jetzt zu welcher Seitenart? Ich habe eine Startseite, ich habe eine Über-mich-Seite, ich habe eine Angebotsseite, ich habe einen Blog. Und da gibt es halt verschiedene Intentionen, warum Menschen was googeln. Manche wollen sich informieren, manche haben aber auch schon ein Kaufinteresse. Das heißt, im Endeffekt bildet die Suche in Google auch die Kundenreise ab, relativ simpel gesprochen. Und wenn jetzt die Seitenart, also die Form, die man dann präsentiert, nicht zu dieser Intention passt, warum jemand was googelt, dann hat man gar keine Ranking-Chancen von vornherein. Also Beispiel, ist ein Beispiel, was ich häufiger verwende, aber ich finde es einfach sehr anschaulich. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer potenziellen Kundin, die gesagt hat, sie hat ihre Startseite optimiert auf Babyschlaf. Und sie rankt damit aber nicht. Und das war relativ schnell klar, warum. Ganz einfach, weil Babyschlaf ist eine Infosuchanfrage. Also Menschen wollen Infos dazu haben und keine Startseite sehen und keine Angebotsseite sehen. Und damit war das eben von vornherein allein schon durch die Seitenart beziehungsweise einfach, ja, weil man ja mit einem Blogartikel, da kommuniziert man ja ganz anders als auf einer Startseite. Und damit war das eben vom Ranking her schon ausgeschlossen. Und mit einer Startseite zu ranken ist möglich, aber wäre jetzt nicht mein Fokus Nummer eins, weil es ist in bestimmten Situationen möglich. Und dafür braucht man immer die Keyword-Recherche, um dann abgleichen zu können, was wird denn gesucht und welche Seitenarten ranken dazu. Also Wettbewerbsanalyse und Keyword-Recherche braucht man dafür. Und im Normalfall ist es so, wenn ihr jetzt als Coaches ranken möchtet mit einer Startseite, dann ist es möglich oder dann am ehesten möglich, wenn es einen lokalen Bezug gibt. Also wenn ihr an einem bestimmten Ort für eure Leistung gefunden werden wollt, wenn ihr aber sagt, ihr wollt deutschlandweit oder online gefunden werden, dann würde ich die Startseite eher so aufbauen, dass es zum Beispiel eine Schaufensterseite ist, wo man einmal sieht, was gibt's denn hier auf der Seite alles, wie komme ich hier von A nach B, oder eben auch auf Conversions, sowas wie Newsletter-Eintragung, dass man das eher wie so eine Landingpage dann sieht. Das heißt, man muss eigentlich die Ziele mit einfließen lassen und die Daten aus der Keyword-Recherche.
Und vielleicht auch noch die Art des Angebots, weil ich überlege gerade, wenn ich jetzt als Coach beispielsweise ein 3-Monats-Angebot habe zur Stressreduktion oder irgendwas in der Art und das kostet über 1.000 Euro, dann ist das ja auch sicher nichts, wo ich von der Suchmaschine aus auf einer Angebotsseite lande und gleich klicke und 1.000 Euro investiere, sondern dann werde ich das ja wahrscheinlich auch erstmal, da werde ich ja den Menschen erstmal kennenlernen wollen. Also meine Strategie, weil ich ja da auch eher, ich verkaufe auch keine kleinen Produkte und von daher ist meine Strategie auch eher, die Menschen auf meine Webseite zu holen über einen Blog und da eben auch erstmal ein Interesse und auch Expertise zu zeigen und so etwas und darüber sie dann vielleicht in den Newsletter oder für mein kostenfreies Angebot zu motivieren und dann kriegen sie Newsletter und dann werden sie sozusagen im Rahmen der Kundenreise immer weiter, wie man so schön sagt, angewärmt und können Vertrauen aufbauen.
Ja, genau. Also so, dass jemand Fremdes von der Website weg, wo es noch nie Berührungspunkte gab, dann so ein 1.000-Euro-Angebot bucht, das ist recht unwahrscheinlich. Und wenn, dann war die Person wahrscheinlich schon öfter auf der Seite und hatte vielleicht auch über andere Marketingwege oder halt häufiger über die Website Kontakt. Das auf jeden Fall, ja. Eine andere Frage, die da vielleicht noch mit reinläuft, ist, sollte ich trotzdem diese Angebote auf meiner Website zeigen und veröffentlichen, dass man einfach schon mal so einen Horizont hat von der Preisvorstellung. Also ich mache das jetzt auf meiner neuen Website, dass da auch die Preise von den 1:1 Angeboten stehen, auch wenn das höherpreisiger ist, ganz einfach, damit die Erwartungen schon mal klar sind und beide Seiten dann wissen, wenn ich jetzt in dieses Erstgespräch gehe, dann ist das schon klar und dann ist nicht so, oh, wir reden jetzt eine Stunde und ganz am Ende sage ich dann mal, was es kostet und dann sind beide Seiten enttäuscht oder so. Also das sind nochmal so andere Fragen, die da mit reinfließen. Aber das, was du angesprochen hast, das ist ja so klassisch auch dieses Funnel-Thema. Wie kommt man von A nach B und was passiert nacheinander und wie vermarkte, verkaufe ich meine Angebote und welche Angebotsformen gibt es überhaupt? Und das leistet nicht alles die Website.
Das, was du gerade angesprochen hast hinsichtlich Preistransparenz, das finde ich ist ein ganz heißes Thema. Ich habe da gerade ein Erlebnis bei LinkedIn gehabt. Da hat irgendjemand gepostet, dass sie jetzt auch in einem Newsletter mal davon gesprochen hat, was ihre Angebote kosten, und hätte da auch verwunderte Reaktionen gekriegt, dass sie sich das traut. Und das habe ich kommentiert und habe dazu geschrieben, ich schreibe grundsätzlich meine Preise auf die Webseite, weil ich es auch ganz furchtbar finde, in irgendwelche Gespräche zu geraten, wo ich dann am Ende hören muss, so bist du es dir denn nicht wert, wenn das jetzt hier 6.000 Euro kostet oder ähnliches. Und diese Druckmasche finde ich selber ganz fürchterlich. Und ja. Wow, ich gehe auch davon aus, dass Menschen gut für sich selber entscheiden können, passt das zu mir, zu meinem Budget, bin ich bereit, das zu investieren? Und dann entscheiden sie ja oder nein. Und das können sie auch vorher schon tun.
100%, genau. Und also ich selber, ich finde auch, dass das, was man ja vorher auf der Website kommuniziert, den Aspekt hatten wir ja vorhin schon grundsätzlich, das hat ja auch einen Einfluss darauf, wer kommt dann in meine Erstgespräche und auch mit welchem Vorwissen kommt die Person in die Erstgespräche und auch wie muss dann eigentlich mein Erstgespräch ablaufen? Und bei mir persönlich ist es ein Gespräch. Also ich habe keinen Leitfaden, wie ich jemanden zum Kauf führe, sondern ich spreche einfach mit den Leuten, ich beantworte Fragen und ich sage, welche Idee ich für deren Websites habe. Und das war's. Und das fließt viel mehr in die Art zu arbeiten für mich mit ein, wenn ich vorher schon die Preise kommuniziere. Es gibt wahrscheinlich auch Gründe für andere Selbstständige, dass sie ihre Preise auf der Seite nicht nennen. Deswegen habe ich da jetzt gar keine starre Meinung dazu. Aber ich glaube, man sollte halt immer diesen Blickwinkel drauf werfen, so wo steht das in der gesamten Kette und welche Auswirkungen hat das auf die nächsten Schritte und wie will ich da arbeiten?
Du lebst das offenbar sehr konsequent, wenn du auch, was du vertrittst, du sagst menschlich und authentisch, haben wir vorhin drüber gesprochen, dieses Verhalten ist auch menschlich und authentisch, finde ich sehr, das kommt gerade sehr klar so bei mir auch an.
Danke.
Wir haben jetzt ja über SEO gesprochen, über Suchmaschinenoptimierung, über Keywords und so weiter. Und du hast ja auch mehrfach schon gesagt, was ist jetzt wichtig in Zeiten von KI, was muss man beachten? Vielleicht können wir da nochmal so den kleinen Schwenk hinmachen. Seit einiger Zeit gibt es ja auch diese AI-Overviews bei Google und wir tauchen mit unserem organischen Ranking und den Webseiten gar nicht mehr so weit oben auf, wie wir das vielleicht vorher hatten mit einzelnen Beiträgen. Und ich lese auch immer wieder so die Frage, ist SEO eigentlich noch relevant in Zeiten von KI?
Ja, also da sprichst du natürlich ein super aktuelles Thema an. Du hast ja gesagt, die AI Overviews, und das ist quasi über den organischen Suchergebnissen gibt es eben noch eine KI-Antwort und gegebenenfalls gibt es darüber noch Werbeanzeigen und damit rutschen natürlich dann die organischen Seiten, diese kleinen Vorschautexte, die wir vorhin schon besprochen haben, Titel und Metas, rutschen ja immer weiter nach unten. Und jetzt ist aber ja auch noch dazu gekommen, dass man in einem eigenen Tab bei Google dort direkt mit Google chatten kann. Also wie ein ChatGPT, also das ist Gemini von Google, ist da jetzt integriert. Und da gibt es jetzt in Deutschland schon auch noch Vorschläge für Verlinkungen. Ich glaube, in den USA ist das noch ein bisschen drastischer. Da sind es dann nur noch KI-Antworten oder überwiegend. Und du hast ja auch schon gesagt, ja, die Klicks werden weniger. Das sieht man jetzt auch real, dass Klicks grundsätzlich nach unten gehen. Nur die Frage ist, leiten wir jetzt von weniger Klicks ab, dass SEO tot ist? Weil, also das ist jetzt überall auch so kommuniziert und auch, dass jetzt alle eigentlich bei ChatGPT sichtbar werden sollten, um dann über dort Website-Traffic zu bekommen. Ich habe diese ganzen Zahlen jetzt mal auseinandergenommen, mir ist alles angeschaut, weil ich zufällig dazu auch jetzt zur Aufnahmezeit, das ist dann schon vorbei, wenn die Folge live geht, aber morgen aus der heutigen Perspektive ein Webinar dazu gebe. Und bei den Zahlen sieht man halt einerseits klar, dass die Klicks nach unten gehen, was aber natürlich für alle gilt, ne? Also das gilt dann ja auch für meine MitbewerberInnen. Von daher muss ich mich da drin dann justieren. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass der Traffic trotzdem von Google kommt. Also so zwischen 70% und 90% von den Zahlen, die jetzt so andere ausgewertet haben und die ich ausgewertet habe, sieht man trotzdem, der Google-Traffic ist halt immer noch die Nummer eins und auch grundsätzlich die Google-Nutzung ist planetenweit entfernt. Also da ist Google ganz, ganz vorne gegenüber zum Beispiel ChatGPT. Das sind wirklich Milliarden versus Millionen. Und bei ChatGPT fließen in diese Zahlen halt auch noch Statistiken rein, wo die Chatbots selber miteinander interagieren, also gar nicht unbedingt der Mensch diese Anfragen macht. Von daher muss man das immer so ein bisschen einordnen, aber wir sind definitiv in einer neuen Realität angekommen, was KI angeht. Und es ist auch so in Google-Historie gesprochen eine der größeren Änderungen, sage ich mal, in den letzten 10, 15 Jahren. Und da muss man sich natürlich damit befassen und das auch im Blick behalten. Also zum Beispiel, indem man auswertet über Google Analytics oder Matomo, woher kommt denn jetzt eigentlich überwiegend mein Traffic? Das wäre so mal ein erster Schritt, den ich machen würde. Und wenn ich dann sehe, das ist halt immer noch zu 70% oder 60% vielleicht Google oder zu 90%, wie es bei vielen ist, ja, dann kann man daraus ja schon mal ableiten, dass Google da noch eine wichtige Rolle spielt. Und das wird auch in der Zukunft so sein, weil Google einfach die maßgebliche Infrastruktur in diesem Themenbereich hat und da immer noch, also Google wird der größte Player sehr wahrscheinlich bleiben in den nächsten Jahren, auch jetzt in dieser KI-Entwicklung. Vielleicht noch ein Satz dazu, weil die bestehenden Chatbots wie ChatGPT oder auch Claude, die nutzen ja die Infrastruktur von Google und Bing. Also diese Suchmaschinen machen eigentlich die ganze Infrastruktur von den Rechenzentren über Geldgebung und so weiter. Von daher ist es dann schwierig zu sagen, ach, Google brauchen wir dann gar nicht mehr oder Google ist dann irgendwann weg. Das bildet die Realität so nicht ab.
Und die KI muss ja auch irgendwoher die Informationen holen. Das heißt, sie greift ja dann auch auf unsere Webseiten, auf unsere Blogartikel zurück, ja, wenn sie dann ihre Antworten generiert.
Ist richtig, ja, genau. Und da kann ich natürlich auch verstehen, dass so ein bisschen Unmut herrscht, ne? Also einerseits braucht KI und braucht auch Google in Zukunft noch unseren Content, den wir erstellen und wir sollen dann aber irgendwie weniger davon haben. Ich glaube aber, dass das halt Google absolut klar ist, dass Google auch eben in der Hinsicht von uns abhängig ist. Von daher bin ich zuversichtlich, dass der Traffic nicht ganz wegbricht oder dass vielleicht irgendwann auch andere Monetarisierungsmodelle entwickelt werden können.
Ich habe neulich den interessanten Gedanken gehört, dass die Menschen, die jetzt auch nach diesen Übersichten, die wir oben drüber erstmal bekommen, trotzdem noch auf unserer Webseite sind, eigentlich sowieso vielleicht die viel besseren Klicker sind, weil die schon auch näher an unserem Angebot sind oder an unseren Themen, Ideen, ja, wie auch immer, als wenn jemand einfach nur mal so aufs Erste klickt, 1, 2, 3 und wie schnell wieder weg ist.
Das ist richtig, das ist eine super wichtige Einordnung. Also danke, dass du das noch ansprichst. Habe ich jetzt nämlich einfach vergessen mit zu erwähnen, weil im Endeffekt Google ursprünglich oder bis dato hat ja so funktioniert, wir konnten einfach viele Klicks erzeugen und viele Menschen auf unsere Seite bringen. Aber wenn ich jetzt ein Coaching-Angebot habe für alleinerziehende Mütter, die sich selbstständig machen, dann sind bis dato mit einfach den normalen Keywords, wie zum Beispiel Coaching, Businessaufbau und so weiter, sind oder Zeitmanagement-Themen oder sowas, sind ja alle Menschen drauf gekommen, Studierende, irgendwelche Firmenchefs, Selbstständige, Männer, Frauen und vielleicht will ich die gar nicht alle ansprechen und ich musste die aber früher mit SEO erstmal alle abholen und das ist dann wie so ein riesengroßer Funnel, wo oben erstmal ja jeder einen Zutritt auf die Seite hat. Und jetzt wird das halt spezifischer. Das heißt, es wird weniger, aber es wird sehr viel gezielter. Und wahrscheinlich verändert das dann das Verhältnis an Conversions. Das heißt, dass einfach mehr Leute, die dann, also ein höherer Prozentsatz von den Leuten, die auf die Seite gelangen, dann auch nächsten Schritt machen.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesprochen von organischem Marketing. Also wie werde ich mit optimierten Seiten bei Google gefunden oder von der KI registriert? Es gibt ja auch den Teil bezahltes Marketing, dass ich, also das kann ich natürlich auch bei Meta mit Facebook und Instagram, aber jetzt sind wir ja hier mehr so auf der Google-Schiene und deswegen würde ich auch gerne nochmal so den Schwenk machen zu Google Ads. Auch deshalb, weil du ja nicht nur deinen SEO-Freunde-Podcast hast, sondern jetzt seit neuestem auch einen anderen Podcast, den man eigentlich, wo man den Namen eher lesen müsste, als ihn jetzt hier zu sprechen. Der heißt nämlich Season One, aber Season geschrieben S-E-A für Search Engine Advertising. Und da nimmst du deine Hörerinnen und Hörer mit auf deine eigene Reise jetzt im Moment und deine Erfahrungen, die du mit Google Ads machst. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich habe da auch ein bisschen reingehört, weil ich auch selbst, ich schalte auch Google Ads und von daher fand ich das jetzt auch ganz interessant. Und vielleicht magst du da mal ein bisschen was dazu sagen, ja, wie du, oder wie soll ich mal meine Frage fokussieren? Vielleicht auch erstmal deine eigenen, welche Erfahrungen du damit hast und an welcher Stelle vielleicht auch im, in der Business-Entwicklung würdest du über Google Ads nachdenken?
Also vielleicht erste Frage, was die Erfahrungswerte sind, oder? Und dann, wann sollte man das, wann ist der richtige Zeitpunkt? Also von der Erfahrung her habe ich eben Werbung schon geschaltet bei Meta in der Vergangenheit. Relativ, also einige Jahre habe ich mich damit beschäftigt und immer wieder und auch relativ erfolgreich. Also ich hatte da super gute Klickpreise und gute Conversions. Und gleichzeitig bin ich ja die Expertin für das organische Ranking in Google. Und irgendwie dachte ich mir dann so, macht doch jetzt Sinn, sich eben das Thema Google Ads auch noch zu erschließen. Und im Endeffekt das einzige oder der große Brocken, den ich mir da erschließen muss, sind die technischen Aspekte. Also so, wie funktioniert diese Plattform, wie funktioniert dieses Backend, wo finde ich da was? Und was ja schon in meinem Blut drin ist, sind diese Landingpages zu erstellen, auch die Titel- und Meta-Beschreibungen zu erstellen, wo ja die Funktion so ein bisschen variiert. Aber im Endeffekt gibt es einem ja noch mehr Spielraum, um auszutesten, auf was für welche Varianten wird da jetzt draufgeklickt. Von daher ist das, was ich mitgebracht habe, wo ich dachte, es ist eigentlich der nächste logische Schritt, mir das auch noch zu erschließen. Und dann natürlich auch das, was wir ganz am Anfang hatten, dieser Weg weg von Meta. Ja, wo ich das eben jetzt mit den Google Ads so als Ersatz erstmal für mich ausprobiere, statt Meta-Werbung, weil ich da ja auch organisch gar nicht mehr bin, wollte ich da eben jetzt schrittweise, wenn es funktioniert, ganz weg. Genau, und wann man das machen sollte, ich glaube, es gibt eigentlich zwei strategische Zeitpunkte. Das eine ist, wenn man wirklich noch sehr am Anfang steht und noch nicht und nicht irgendwie viel Zeit in organische Suchmaschinenoptimierung investieren möchte und dann schon mal vielleicht Angebote testen will, eine neue Seite hat und damit einfach raus möchte und schnell Erfolge haben möchte. Dafür muss man aber dann trotzdem Landingpages erstellen können, die konvertieren, weil ansonsten, also auch da haben wir ja wieder den Klick, der irgendwie eine Metrik ist, eine Währung ist, aber tatsächlich ist der Klick alleine ja gar nichts wert bei einer Werbeanzeige, sondern der kostet ja dann auch noch. Von daher muss die Basis halt da sein oder da muss ich mich dann da reinarbeiten. Und der andere Zeitpunkt ist, so wie jetzt bei mir, ich habe jetzt viele Jahre Suchmaschinenoptimierung gemacht, neue Website erstellt, und ich möchte eigentlich das, was jetzt schon organisch ganz gut funktioniert, dann auch noch für Werbung nutzen. Genau, und das Ganze einfach nochmal verstärken und dann gegebenenfalls doppelt sichtbar sein, also einmal in den organischen Suchergebnissen und einmal in der Werbung. Und jetzt geht's auch in KI-Zeiten nochmal mehr um dieses, dass man gezeigt wird bei Google entlang der Kundenreise, gar nicht unbedingt, dass geklickt wird, aber dann steht da deine Seite als Quellenangabe, dann steht sie da in der Werbung und dann steht sie da organisch. Und das ist halt so ein, hey, diese Marke, die kannst du dir mal merken oder die habe ich jetzt schon öfter gesehen. Und dann irgendwann kommt auch der Klick, wenn die Kundenreise, wenn die Person dann so weit ist. Ja.
Das war bei mir auch der gleiche Zeitpunkt und die gleiche Intention, auch es zu tun. Und ich beobachte das schon auch, dass einfach durch die Ads regelmäßig, also ich schalte Ads auf mein kostenfreies Angebot, ich habe da so einen 5-Tage-Kurs und da habe ich eben regelmäßig dann auch Klicks. Und das ist dann schon, das beobachte ich auch, dass die Klicks und die Eintragung regelmäßiger kommt. Also ich hatte auch organisch gute Rankings mit einigen Blogartikeln, auch wirklich unter den ersten 3. Aber das ist dann, auch wenn ich da verlinke auf Newsletter oder auch auf Freebie, sind ja nicht alle Leute so, dass sie sich da sofort eintragen. Also die Konsequenz der Handlung, die ist nach meiner Beobachtung bei den Ads etwas höher und größer.
Mhm. Ja, ich glaube auch, dass also das weiß ich jetzt nicht, aber ich so mit allem, was ich irgendwie die letzten Jahre gelernt habe, könnte ich mir gut vorstellen, dass Leute, die auf Ads klicken, denen ist ja klar, ich klicke hier gerade auf eine Werbeanzeige, die sind ja auch oft im Funnel schon einen Schritt weiter. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die suchen, was ist Suchmaschinenoptimierung oder einfach so Informationen erstmal suchen, sondern die wollen dann vielleicht schon irgendwie diesen Minikurs machen und in die Handlung kommen. Die sind eher bereit, dann auf eine Werbung drauf zu klicken, wo sie ja wissen, es ist kommerziell. Und dann wahrscheinlich sind sie auch eher bereit, sich für was einzutragen.
Ja. Ja. So ein Podcast ist ja immer auch eine kleine Bühne für die eingeladen sind, nämlich die Bühne auch zu zeigen, was man denn so tut. Nun ist das ja ein bisschen zu erschließen aus dem, was du jetzt hier in den letzten Minuten erzählt hast, vorgestellt hast, erklärt hast. Aber wenn jetzt hier unsere Zuhörerinnen das etwas genauer wissen wollen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was bietest du da an? Bühne frei für dich.
Also tatsächlich entwickle ich mich gerade ein bisschen auch wieder in die Richtung Dienstleistung oder auch Mentoring. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist Menschen eben dabei zu begleiten, ihre Sprache zu finden auf ihrer Website und das dann in Startseiten, Texten, über mich Seiten und so weiter rauszubringen sozusagen mit Blick auf die Zielgruppe. Da entstehen wirklich immer sehr, sehr schöne Ergebnisse. Das macht mir riesen, riesen Spaß. Also das wäre ein Angebot.
Deswegen, darf ich mal gerade dazwischen, ja. Deswegen heißt ja auch dein Business wahrscheinlich Satzgestalt. Vielleicht kannst du das gerade da noch einflechten.
Ja, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal ganz kurz behandelt, wie ich auf diesen Namen kam. Und zwar, ich komme ursprünglich aus der Architektur und dann war ich im Fachbereich, im Journalismus. Und deswegen ist so dieses Thema Gestaltung und auch eigentlich so dieses ganze Erlebnis, was man auf einer Website hat, finde ich immer super wichtig. Und ich gebe auch immer Design-Feedback an meine Kunden und Kundinnen, weil ich das wirklich so von A bis Z denke. Und diese Gestaltung der Seite, aber natürlich auch der Sätze, die ich verwende, der Sprache, das können wir nämlich gestalten und damit können wir was erreichen. Und das hat im Endeffekt mit dieser ganzen Geschichte, mit meinem Werdegang, kam es zu diesem Markennamen. Genau. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, einfach mal auf meiner Website stöbern, was es da so an Angeboten gibt. Ich habe auch einen Online-Kurs, der aber nur einmal im Jahr launcht. Da bin ich immer so ein bisschen launchmüde für ein paar Monate danach. Und ich begleite auch in diesem Kurs die Teilnehmerinnen überwiegend mehrere Monate mit regelmäßigen Zoom-Meetings. Genau, und dann ist immer erstmal Sommerpause und dann kommt es dazu, genau, dass ich eher einmal im Jahr launche. Aber ansonsten einfach mal auf der Website vorbeischauen und gucken. Newsletter ist auch immer eine ganz gute Adresse, weil jetzt zum Beispiel habe ich ein super spontanes Webinar geplant, da habe ich dann gar keine Zeit gehabt, noch eine Anmeldeseite zu machen. Da schicke ich dann nur im Newsletter einen Link und dann trägt man sich durch einen Klick da ein. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Stelle, wenn man so ein bisschen in Kontakt, in Verbindung bleiben möchte.
Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, sodass man dich dann auch schnell und gut finden kann. Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Informationen und ich glaube, da haben heute unsere Hörerinnen viel mitnehmen können.
Vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.